ARD.
Man bekommt, wenn man Glück hat, das Datum wirklich gesagt. Nicht unbedingt. Und dann sitzt man da. Man weiß, dass man rauskommt. Ein Tag vergeht, zwei Tag vergeht, drei Tag vergeht. Man ist immer noch drinne. Man weiß nicht, packe ich jetzt schon, packe ich nicht. Vier Tage vergehen. Dann wird man irgendwann schon irre. Weil die Tage werden lang. Und irgendwann kommt ein Beamter. Sie kommen raus.
Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr wieder hören wollt, was wir JustizreporterInnen in Karlsruhe zusammengetragen haben. Mein Name ist Gigi Deppe und ich habe euch eben eingespielt den O-Ton von einem Mann, der aus dem Knast entlassen wurde. Der schildert, dass er eben gar nicht genau wusste, wann kommt er dann jetzt eigentlich raus und wie soll er das vorbereiten. Bei uns geht es heute um das Thema Resozialisierung. Was braucht es dafür? Und dass frühere Straftäter möglichst nicht rückfällig werden sollen. Das ist ein Ziel, auf das sich sicher alle einigen können. Einbrecher sollen möglichst nicht mehr einbrechen, Drogendealer einen weiten Bogen um die Drogen machen und Betrüger sich dafür entscheiden, auf legalem Weg Geld zu verdienen. Resozialisierung ist ein Stichwort, das klingt schön. Und der Begriff wurde zuletzt vom Bundesverfassungsgericht in der großen Entscheidung vom Juni zur Entlohnung von Strafgefangenen hochgehalten. Die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Doris König, formulierte es unter anderem so.
Die Verfassung gebietet, den Strafvollzug auf das Ziel der Resozialisierung der Gefangenen auszurichten. Den Gefangenen sollen die Fähigkeit und der Wille zu eigenverantwortlicher Lebensführung vermittelt werden.
Wir wollen heute mal genauer hinsehen, das sind nämlich sehr schöne Worte, aber wie gut funktioniert das tatsächlich? Immerhin wird laut einer Studie jeder vierte Entlassene innerhalb von 3 Jahren wieder zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Und mehr als jeder zweite im Gefängnis war vorher schon mal inhaftiert. Der ehemalige Gefängnisleiter Thomas Galli findet, wir sollten über dieses Problem mehr nachdenken.
Wenn ein Gefangener ausbricht, dann ist es ein riesiger Skandal. Wenn irgendwas passiert in der Haft, dann ist es ein Skandal. Aber was mit den Zehntausenden von Inhaftierten wird, die jedes Jahr entlassen werden, das wird kaum hinterfragt. Also diese Punkte Resozialisierung, das ist so ein bisschen ein gesamtgesellschaftliches Feigenblatt.
Aber erstmal gucken wir uns an, wie das Gefängnis die Gefangenen konkret auf ein straffreies Leben nach der Haft vorbereiten will. Dafür hat meine Kollegin Anna Hübner jemanden getroffen, der vor kurzem aus der sozialtherapeutischen Anstalt in der JVA Offenburg entlassen wurde. Anna, wen hast du da getroffen?
Ja, das war ein Mann über 60 und der saß für mehr als 5 Jahre in Haft. Der war bereit, anonym mit uns zu sprechen. Zwar nicht über seine Straftat, aber über Resozialisierung. Das heißt, Thema war alles nach der Tat und vor allem eben seine Zeit im Gefängnis. Er saß in Offenburg in Haft und dort in einem speziellen Bereich, nämlich der sozialtherapeutischen Abteilung. Abgekürzt heißt das STO, also quasi Sozialtherapie in Offenburg. Und dort war er dann eben unter anderem auch in Therapie.
Also man hat erstmal die, wie soll man sagen, die tatspezifische Therapie, also wo man wirklich drüber redet, was man gemacht hat, wie man gemacht hat, warum man gemacht hat.
Er hat mir erzählt, dass solche Gespräche einzeln und aber auch in der Gruppe stattgefunden haben. Und in der Gruppe haben sich die Gefangenen dann zum Beispiel gegenseitig erzählt, warum sie im Gefängnis sitzen.
Und das ist einmal in der Woche für eine Stunde, wo dann praktisch der dran ist, dann das nächste Mal ist der dran, es sind mehrere Module. Man macht ein Modul, dann macht der andere das Modul. Wenn es dann 10 Leute in der Gruppe sind, macht man 10-mal das erste Modul und, bis die ganzen Module durch sind. Und das dauert dann im Normalfall doch schon 18, 20 Monate.
Ihr habt euch in einem sogenannten Übergangswohnheim der Straffälligenhilfe in Karlsruhe getroffen. Wie muss ich mir sowas vorstellen, ein Übergangswohnheim?
Ja, das ist eine Wohngemeinschaft für ehemalige Strafgefangene, organisiert wie die vom Verein für Jugendhilfe. Der heißt zwar Verein für Jugendhilfe, aber die helfen da ganz allgemein ehemaligen Gefangenen, also ganz unabhängig vom Alter. Und diese Wohngemeinschaft ist in einem Haus mitten in der Stadt. Da muss man dann ins Obergeschoss laufen, da sind dann ein paar wenige Zimmer. Ein Zimmer ist auch für Hafturlauber dabei, also für Leute, die nur für ein paar Tage aus dem Gefängnis rauskommen. Und sonst Küche, Essbereich, Bad.
Also hier haben wir ein großes Badezimmer mit Dusche, Badewanne und Waschmaschine. Das ist sehr wichtig, dass man auch mal waschen kann vernünftig. Trockner haben wir halt nicht, aber da haben wir die Wäschespinnen und sonst halt ein normales Bad halt. Ist groß genug, größer als die Zimmer.
Und warum wohnt er in einem Übergangswohnheim?
Ja, ganz einfach, er hat keine eigene Wohnung gefunden.
Weil aus dem Gefängnis heraus auf dem freien Wohnungsmarkt, null Chance. Man braucht da diese, in Anführungsstrichen, öffentliche Hand, damit man überhaupt irgendwie was bekommt. Weil es ist eh schon schwer, auf dem normalen Markt eine Wohnung zu bekommen und als Straftäter aus dem Gefängnis heraus bewerben, gleich null.
Teilweise wissen die Gefangenen wohl auch gar nicht, an welchem Tag sie genau rauskommen.
Man bekommt, wenn man Glück hat, das Datum wirklich gesagt, nicht unbedingt. Und dann sitzt man da, man weiß, dass man rauskommt. Ein Tag vergeht, zwei Tag vergeht, drei Tag vergeht. Man ist immer noch drinne. Man weiß nicht, packe ich jetzt schon, packe ich nicht. Vier Tage vergehen, dann wird man irgendwann schon irre, weil die Tage werden lang. Und irgendwann kommt ein Beamter, sie kommen raus.
Ja, und manchmal kann es dann aber auch ganz schnell gehen. Zum Beispiel gibt es eine sogenannte Blitzentlassung.
Das ist nochmal was ganz anderes. Dann hat man nur noch so ein, zwei Stunden Zeit Maximum. Und dann kommt ein Beamter, geht mit einem ans Tor. Dann fragt er noch, haben Sie irgendwie Anziehsachen? Dann sagt man ja oder man sagt nein, dann kriegt man Sozialkleidung. Und dann steht man vor dem Gefängnis.
Solche Szenen kennt man ja theoretisch aus Filmen. Also er steht da und wie geht's weiter?
Ja, also die Entlassung ist für viele Straftäter nicht nur ein Grund zur Freude, sondern kann eben auch ein sehr kritischer Moment sein. In unserem Fall stand der Mann nämlich erstmal komplett alleine da. Im Gefängnis hatte er zwar Kontakt zu seinem Anwalt und auch einer Ordensschwester.
Aber Familie gleich null, kann man auch verstehen durch die Tat und was da alles so nebenbei gelaufen ist, dass die schwierig. Also Familie null, Freundeskreis null. Ich habe sozusagen niemand draußen.
Trotzdem kann er sich draußen immerhin noch auf seinen Anwalt verlassen. Den kann er wohl auch immer anrufen, aber eben nicht nur den.
Was noch ist, dass ich ständig, das ist auch nicht normal, mit den Sozialarbeitern und Psychologen, egal wen, in der JVA einfach anrufen kann. Ich kann jederzeit reden mit denen, wenn es jetzt gar nicht mehr läuft. Und ich käme hier draußen gar nicht klar. Dadurch, dass ich in der STO war, müssen die mich jederzeit wieder aufnehmen. Das ist irgendwie vorgeschrieben. Wenn ich da klingel, müssen die mich reinlassen. Ist auch eine Rückfallprävention irgendwo.
Also ich fasse zusammen, schlechte Aussichten auf dem Wohnungsmarkt, mit Anfang 60 den Wiedereinstieg ins Berufsleben finden, keine Sozialkontakte, das sind ziemlich düstere Aussichten. Was hat denn da jetzt die Anstalt gemacht, um ihn zu unterstützen?
Also neben den Therapieangeboten, über die wir vorhin kurz gesprochen haben, gab es zum Beispiel noch eine Gartengruppe. Die hat ihm gut gefallen und er wurde auch von der Anstalt bei der Bürokratie unterstützt.
Also die stellen schon die Anträge fürs Arbeitsamt und, damit man da eigentlich nur noch hin muss. Damit man nicht diese ganzen Ämtersachen wirklich machen muss, sondern die machen es vom Gefängnis aus. Ja, schon nehmen sie, knüpfen die Kontakte, sagen wir mal so.
Das Beispiel zeigt, bei der Entlassung kommen auf die Gefangenen eine ganze Menge Probleme zu, aber es gibt auch Unterstützung vom Gefängnis bei der Tataufarbeitung und bei Behördengängen. Nun werden ja Menschen wegen ganz unterschiedlicher Taten inhaftiert, manche für ein paar Monate, manche lebenslänglich. Was sagt uns dieser Fall darüber, wie es um die Resozialisierung in Gefängnissen bestellt ist? Um das herauszufinden, hat mein Kollege Timo Stuckenberg eine Kriminologin befragt, die sogenannte Rückfallstatistik auswertet. Herr Stuckenberg, wen haben Sie da getroffen?
Ich habe mit Dr. Carina Tetal gesprochen. Die Kriminologin arbeitet am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg.
Rückfallstatistik, was heißt das genau?
Ja, diese Statistik wird seit 20 Jahren geführt und sie ist der einzige Überblick, den wir in Deutschland haben zu der Frage, wer wird denn nach einer Verurteilung nochmal verurteilt wegen einer Straftat? Also kommt jemand nach einer Gefängnisstrafe nochmal ins Gefängnis oder bekommt jemand zum Beispiel eine zweite Geldstrafe? Und diese Statistik basiert auf dem Bundeszentralregister. Darin stehen so grundlegende Angaben zur Person. Und wenn ich zum Beispiel jetzt wegen einer Straftat verurteilt werden würde, bekäme ich darin einen Eintrag. Also für die Studie kann die Forscherin auf Angaben wie Alter, Geschlecht, Nationalität und die Art und Anzahl der Vorstrafen gucken. Aber ganz viel ist da natürlich auch nicht drin und das hat Carina Tetal auch gleich zu Beginn unseres Gesprächs eingeschränkt.
Wir haben keinerlei Angaben zu Bildung, Familienstand, Beruf, Einkommen, die je nachdem auch beitragen könnten, dass man weiß, warum jemand eher rückfällig wird. Anhand der Faktoren, die wir haben, ist die Anzahl der Vorstrafen ein hoher Einflussfaktor. Und das Alter auch. Desto jünger, desto höher ist das Rückfallrisiko.
Also ob der ehemals Inhaftierte rauskommt und einen Job, eine Wohnung und ein intaktes Familienleben hat oder nichts davon, das fließt gar nicht in die Statistik ein.
Genau, das können wir da nicht rauslesen, obwohl das Probleme sind, vor denen viele Gefangene stehen. Statistisch gesehen hat der ehemalige Inhaftierte, den wir am Anfang gehört haben, aber ein relativ niedriges Rückfallrisiko. Zum Beispiel, weil er schon älter ist und weil er zum ersten Mal inhaftiert war.
Und spielt es eine Rolle, wie lange jemand inhaftiert ist? Man könnte ja denken, die Inhaftierten mit den längsten Haftstrafen sind die gefährlichsten und damit am schwersten zu resozialisieren.
Ja, das kann man so einfach nicht sagen. Laut der Forscherin hängt das sehr stark von der Art des Delikts ab.
Tötungsdelikte haben die höchste Haftdauer sozusagen, weil schweres Delikt. Aber die Rückfallwahrscheinlichkeit nach einem Tötungsdelikt ist sehr, sehr gering. Also insofern kommt es immer darauf an, warum hat man jetzt die lange Haftstrafe? Hat man eine lange Haftstrafe, weil man den 10. Raubüberfall begangen hat? Dann ist trotzdem die Rückfallwahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch.
Ja, und grundsätzlich kann man sagen, spielt die Haftzeit schon eine bedeutende Rolle, nur eben umgekehrt. Denn die meisten Gefangenen in Deutschland sitzen eine Haftstrafe von weniger als 2 Jahren ab. Und das sind diejenigen, die am häufigsten wieder rückfällig werden.
Das ist ja eine ziemlich überraschende Erkenntnis. Man könnte denken, es müsste genau umgekehrt sein. Aber die mit den kurzen Haftzeiten werden eher rückfällig. Woran liegt das?
Ja, das liegt eben genau an dieser kurzen Zeitspanne und wie man diese Zeit nutzen kann. Also 2 Jahre oder weniger als 2 Jahre sind einerseits oft zu kurz, um die eigene Tat in einer Psychotherapie zum Beispiel aufzuarbeiten oder um eine Ausbildung zu machen, die einem nach Ende der Haft hilft. Also die Zeit hinter Gittern lässt sich nicht so produktiv für das Leben nach der Haft nutzen. 2 Jahre oder ein bisschen weniger als 2 Jahre sind aber gerade lang genug, um den Job zu verlieren, um die Wohnung zu verlieren. Und wenn Beziehungen nach draußen nicht durch die Tat eh schon kaputt gegangen sind, dann schlafen sie in der Zeit vielleicht auch ein. Und obwohl die Strafe dann vermeintlich geringer war als bei schweren Straftaten, stehen die Entlassenen oft genauso alleine da.
Insbesondere eben kurze Haftstrafen nach Vollverbüßung, sprich da gibt es danach auch keine Bewährungsauflagen. In dem Moment, wo man auf Straffressaussetzung entlassen wird, ist dann nachher noch eine Bewährungszeit, sprich es gibt auch einen Bewährungshelfer, alles noch so unterstützende Maßnahmen. Bei kurzen Freiheitsstrafen, die vollverbüßt werden, gibt sozusagen gar keine Wiedereingliederung und keine Hilfen.
Ja, und deswegen sieht Forscherin Tetal diese kurzen Strafen ziemlich kritisch, vor allem auch mit dem Blick auf die Haftkosten. Das sind in Baden-Württemberg, das sind Zahlen aus dem Jahr 2022 vom Justizministerium in Stuttgart, 180 Euro pro Tag und pro Gefangene.
Daraus ziehe ich den Schluss, dass insgesamt bei kurzen Freiheitsstrafen die Freiheitsstrafe nicht sinnvoll ist, weil sie ja auch eben wieder punkto Kosten relativ teuer ist und auf jeden Fall nicht dazu führt, dass es weniger Rückfälle gibt.
Hat denn das Gefängnis keine abschreckende Wirkung? Man würde das ja doch erstmal denken.
Ja, das hat die Forscherin auch untersucht, und zwar durch einen Vergleich. Es gibt nämlich zwischen den einzelnen Gerichtsbezirken in Deutschland teils sehr unterschiedliche Rechtsprechung. Also an manchen Gerichten wird grundsätzlich strenger geurteilt als an anderen. Für die gleiche Tat landen also Menschen in dem einen Gerichtsbezirk im Gefängnis, in einem anderen erhalten sie zum Beispiel nur eine Geldstrafe. Und das hat sich die Forscherin angeguckt mit der Frage, wie sich denn die Art der Sanktion, also Gefängnis oder Geldstrafe, auf die Rückfallrate auswirkt. Anders gesagt, landen ehemals Inhaftierte seltener wieder vor Gericht als Menschen, die wegen der gleichen Tat zu einer Geldstrafe verurteilt wurden?
Die Idee ist ja eigentlich am Strafvollzug, dass das präventiv sein soll. Also dass die Sanktion dahin wirkt, dass es eben nicht zu einer erneuten Verurteilung kommt. Und was ich herausbekommen habe bei der Studie ist, dass die Art der Sanktion nicht dazu beiträgt, dass es zu weniger Rückfällen kommt.
Also das Ergebnis der Forscherin ist, ob jemand ins Gefängnis geht oder eine Geldstrafe bekommt, macht in ihrer Untersuchung am Ende keinen Unterschied für die Rückfallrate.
Das ist ja wirklich erstaunlich, denn wenn wir draußen auf der Straße Menschen dazu befragen würden, dann wären sicherlich die meisten der Ansicht, wer das Gefängnis kennt, der will da auf keinen Fall wieder rein. Das müsste doch eigentlich abschrecken. Gibt denn die Rückfallstudie wenigstens Hinweise darauf, wie man die Resozialisierung verbessern könnte?
Ja, also eine mögliche Verbesserung könnten Bewährungsstrafen sein oder mehr, häufigere Bewährungsstrafen. Denn anstatt ins Gefängnis zu müssen, werden die Täter zu einer Bewährungsauflage verurteilt. Also sie bekommen dann Meldeauflagen oder müssen eventuell Schadensersatz zahlen oder gemeinnützige Arbeit leisten. Und sie bekommen einen Bewährungshelfer. Also wer eine Bewährungsstrafe bekommt, das zeigen die Zahlen, wird statistisch gesehen seltener rückfällig.
Das finde ich sehr interessant, dass wenn eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird, es weniger Rückfälle gibt. Man könnte natürlich denken, das liegt einfach daran, dass dann eben auch die Delikte, die Straftaten gar nicht so schwer waren.
Also diesen statistischen Effekt haben die ForscherInnen kontrolliert. Tatsächlich liegt es wohl daran, dass man durch einen Bewährungshelfer sozusagen jemanden an der Hand hat. Anders als wenn man jetzt nach voll verbüßter Haftzeit vor den Gefängnistoren steht und dann keinen Ansprechpartner oder keine Ansprechpartnerin mehr hat.
Ein Teil von Resozialisierung kann sein, dass nicht nur die Täter an sich arbeiten, sondern dass auch Betroffene in diese Aufarbeitung einbezogen werden können. Und da gibt es einen englischen Fachbegriff für Restorative Justice, das heißt so viel wie wiederherstellende Gerechtigkeit. Das klingt ja erstmal gut. Das ist, glaube ich, ein Ansatz, der bei der Tataufarbeitung weniger auf Strafen, sondern mehr auf sowas wie Persönlichkeitsentwicklung und Heilung zielt. Wie sieht das konkret aus?
Also das kann man sich angucken in dem Projekt Betroffenenorientierte Arbeit im Strafvollzug. Da treffen Inhaftierte auf Betroffene von Straftaten. Das können Opfer selbst sein oder auch deren Angehörige. Vielleicht muss man dabei erwähnen, die Opfer treffen nicht auf in Anführungszeichen ihre Täter, sondern auf andere Inhaftierte, die eine ähnliche Straftat begangen haben. Und das sind dann oft sehr intensive Gespräche, die in einem geschützten Rahmen ablaufen sollen. Und deswegen ist es auch schwierig, da als Reporter dabei zu sein. Aber es gibt einen Spielfilm, der das habe ich mir von ExpertInnen bestätigen lassen, das ganz gut abbildet.
Ich habe noch nie wen getötet und das werde ich auch nie. Ich würde nie einem Kind was tun.
Du hast einem Kind eine Waffe an den Kopf gehalten, Nassim. Das macht man nicht, weil man Geld braucht. Das ist was anderes. Du wirst dich nie ändern, wenn du dich dem nicht stellen willst.
Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Film All eure Gesichter. Der ist im Dezember in Deutschland in die Kinos gekommen.
Und sowas gibt es tatsächlich in Deutschland. Da können Gefangene und Betroffene an solchen Projekten teilnehmen.
Ja, bisher gab es in Deutschland lediglich ein Pilotprojekt in der JVA Bielefeld-Bragwede. Und organisiert hat das die Sozialpädagogin Daniela Hirt. In anderen europäischen Ländern ist das allerdings schon verbreiteter. Also vor 10 Jahren, 2014, wurden Restorative Justice-Verfahren in Frankreich eingeführt. Und seitdem steigt die Zahl dieser Projekte auch. Und auch in Großbritannien gibt es ähnliche Projekte in rund 50 Gefängnissen.
Wie laufen denn solche Verfahren ab?
Ja, man muss sich das wie einen Stuhlkreis in einem Raum in der Anstalt vorstellen. Da sitzen dann Täter, Betroffene und MediatorInnen zusammen, die also diesen Stuhlkreis betreuen. Und oft sitzen auch noch einer oder mehrere Unbeteiligte, sozusagen als VertreterInnen der Öffentlichkeit dabei. Und in der JVA Bielefeld-Bragwede saßen die TeilnehmerInnen für das Gespräch zum Beispiel in der Anstaltskapelle, hat Daniela Hirt, die Organisatorin, erzählt, weil es dort am wenigsten Störungen gab.
Wir haben uns auch dafür entschieden, weil wir dort Nebenräume haben. Das heißt, wir hatten immer die Möglichkeit, mit Betroffenen oder auch mit Gefangenen in einen Nebenraum zu gehen, wenn es zum Beispiel eine Auszeit brauchte.
Ja, weil wie wir eben gehört haben, kann es da schon mal ganz heiß hergehen. Natürlich werden die TeilnehmerInnen nicht einfach so aufeinander losgelassen, sondern im Vorhinein vorbereitet und in diesem Stuhlkreis erzählen sie dann, was ihnen passiert ist, was sie gemacht haben und auch was oder wie sie heute darüber denken.
Warum machen denn Betroffene da überhaupt mit? Ist das nicht traumatisch für sie? Also fragt sich doch, warum sollen die sich überhaupt um die Resozialisierung von Tätern kümmern?
Ja, weil im Idealfall die Betroffenen auch etwas davon haben. Also sie könnten nämlich Antworten auf Fragen erhalten, die sie seit der Tat umtreiben und die sie niemandem stellen können, außer vielleicht den Tätern.
Ich habe dabei auch eine Teilnehmerin noch im Ohr, deren Tochter ermordet wurde. Die hat zu mir gesagt, niemals wäre sie in der Lage gewesen, den Mann zu treffen, der ihre Tochter umgebracht hat. Aber es war ihr total wichtig, dass sie an dem Restorative Justice Projekt teilnimmt. Und zwar möchte sie mit jemandem sprechen, der auch jemanden umgebracht hat, weil sie mit ihm darüber reden will, was bewegt einen Menschen überhaupt, jemanden anders umzubringen? Wie ist das überhaupt passiert? Wie muss man das einbetten, solch ein Ereignis?
Das ist ja sehr eindrücklich. Also man kann sich vorstellen, die Betroffenen bekommen vielleicht Antworten. Aber welche Wirkung soll das denn bei den Gefangenen erzielen?
Ja, also erstmal geht es, glaube ich, für viele Gefangene darum, das Zuhören zu lernen. Denn das kann ja auch schon ein Teil der Tataufarbeitung sein, sozusagen das Anerkennen der Tat und auch des Schadens, den man angerichtet hat. Und es geht für die teilnehmenden Gefangenen aber auch nicht nur darum, auf sich selbst zu gucken, sagt Daniela Hirt.
Und sie haben zum Beispiel schon die Idee, dass sie durch diese Bewusstmachung, dadurch, dass sie die Perspektive von Betroffenen von Straftaten hören, dass das in Zukunft sie auch an weiteren Straftaten hindern wird. Sie berichten auch, dass sie andere Ansichten gewinnen wollen und dass sie für die Zukunft auch die Perspektive von Betroffenen mitnehmen wollen. Und sie sagen zum Beispiel auch, jetzt habe ich gerade einen Gefangenen im Kopf aus Bielefeld-Brackwede, der hat gesagt, er möchte etwas zurückgeben. Er möchte sich zur Verfügung stellen. Er möchte wirklich sozusagen etwas zurückgeben. Und wenn man so will, auch ein Stück Schuld abtragen.
Da frage ich gleich nochmal bei meiner Kollegin Anna Hübner nach, wie käme denn so ein Projekt an bei dem Gefangenen, den du interviewt hast, Anna?
Also er war da eher skeptisch, er hatte Zweifel, ob das dem Opfer und dem Täter dann auch wirklich gut tut, aber bei leichteren Fällen könnte das vielleicht möglich sein.
Das kann man vielleicht im Einzelfall machen, aber nicht generell. Da muss wirklich psychologisch unheimlich aufgepasst werden, dass das nicht in eine verkehrte Richtung läuft.
Genau, und ich glaube, die Skepsis, die hier der ehemals Inhaftierte äußert, die herrscht auch noch in vielen Justizvollzugsanstalten. Resozialisierung ist natürlich auch ein komplexer Prozess. Ich persönlich finde, dass es sich vielleicht trotzdem lohnt, da irgendwie nochmal neu drüber nachzudenken. Gerade auch, was wir von der Forscherin Carina Tetal gehört haben. Die Gefängnisse scheitern ja dann doch oft an der Resozialisierung. Und das, obwohl da viel Energie, also viel Zeit und viel Geld investiert wird. Diese Idee, die Täter im Gefängnis von der Gesellschaft zu trennen, um sie dann aber wieder zu resozialisieren, also ein straffreies Leben nach der Haft führen zu können, das funktioniert eben an dieser Stelle oft nicht. Und so Restorative Justice finde ich persönlich ganz interessant, weil es Gerechtigkeit weniger von diesem Strafansatz her denkt, sondern auch Aspekte wie Wiedergutmachung, Verantwortungsübernahme eben in diesen Prozess der Resozialisierung einfließen lässt. Und natürlich ist es auch eine Gelegenheit, die Betroffenen von Straftaten mit in die Aufarbeitung einzubeziehen, wenn die das wollen. Weil sonst ist es ja oft so, dass Betroffene von Straftaten eben so ein bisschen außen vor sind im ganzen juristischen Tataufarbeitungsprozedere.
So viel für heute zum Thema Resozialisierung. Wie können wir verhindern, dass Straftäter rückfällig werden und auch noch dafür sorgen, dass sie nach ihrer Entlassung wieder ein gutes, sinnvolles und eben straffreies Leben führen? Vielen Dank an Anna Hübner und Timo Stuckenberg für alle Recherchen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen und euch heute wieder Futter fürs Nachdenken liefern. Fürs Zuhören bedankt sich Gigi Deppe.
Sie wissen von nichts, haben aber eigentlich schon alles gemacht und immer was zu sagen.
Das ist eine gute Frage an uns.
Das ist Duo Informale, der spontane Meinungspodcast mit Ari und Meini. Die beiden Hosts Ariane Alter und Sebastian Meinberg erfahren erst, worum es geht, wenn die Aufnahme schon läuft.
Also ich finde das gut. Ich finde diesen Weg gut, vor allen Dingen, weil man mehr sich auf Augenhöhe begegnet und es nicht so top-down ist.
So bekommt ihr in jeder Folge spontane und vor allem ehrliche Einblicke in ihre persönlichen Gedanken und Meinungen zu Themen, die euch bewegen.
Die Frage war ja mehr oder weniger, ne, was glaubt ihr, was bringt es am Ende? Und ich bin da eher pessimistisch.
Dazu gibt es gut recherchierte Fakten aus der Redaktion und neuen Input. Für Ari, Meini und euch.
Eidol.
Duo Informale. Der spontane Meinungspodcast mit Ari und Meini. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.